Herzlich willkommen, liebe Freunde. Der Coffee & Chain Rings Podcast geht in die vierte Runde und ich habe zum Interview bei mir gehabt den Max. Der Max ist ein Fahrer, den wir unterwegs kennengelernt haben. Er hat sich bereit erklärt, Rede und Antwort zu stehen. Auch bei ihm war es nicht die erste Transalp, aber er hat eine ganz besondere Herangehensweise an diese Transalp gehabt. Und ich finde, in sehr beeindruckender Weise stellt er dies auch in seinem Interview dar. Ich finde es super spannend, hört einfach rein. Willkommen, Max. Bei mir ist der Max. Hi, Max.
Hi, die Racer, grüß dich.
Wir haben uns kennengelernt im Vorbeifahren in Willingen und dann sind wir uns wieder begegnet bei der Transalp. Du bist ein treuer Podcast-Hörer und jetzt bist du meiner Einladung gefolgt, hier kurz ein Statement zu abgegeben zu den Erlebnissen, zu deinen Erlebnissen bei der diesjährigen Transalp. Ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich so gesehen Teil eures Podcasts werden darf und hat mich sehr gefreut, mit euch auch im Sommer durch die Alpen zu fahren. War ein tolles Erlebnis.
Genau, du wirst Teil des Podcasts. Wir ziehen das diesmal so ein bisschen anders auf. Wir machen also kein klassisches Kaffeekränzchen, sondern wir führen Einzelinterviews und haben dann uns ein paar Fragen ausgedacht, die wir bearbeiten wollen und einfach dann so eine gesamtheitliche Meinung zu bilden und unseren Hörern anzubieten, wie die diesjährige Transalp so für den Einzelnen war, ohne dass ja Strömungen von anderen Meinungen da beeinflussend sind, deswegen die Einzelinterviews. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast und wir steigen direkt ein ins Thema. Das war nicht deine erste Transalp, soweit haben wir uns schon mal ausgetauscht. Deine wievielte Transalp war das jetzt?
War die dritte.
Die dritte. Ich teile die immer so ein bisschen auf in die Transalp der Neuzeit, also so wie wir sie jetzt aktuell erleben, die letzten Jahre und auch dieses Jahr. Und der guten alten Zeit, wo ja doch das ganze Konzept ein bisschen anders war noch. Wie lange sind so deine vergangenen Transalps her?
2015 und 2016. Ich weiß nicht, ob du das schon zur Neuzeit oder zur alten Zeit zählst.
Ich bin 2017 eingestiegen und dann jetzt seit die letzten vier am Stück. Und da hat sich dann doch schon einiges geändert. Also man kann da schon, glaube ich, so ein bisschen differenzieren, genau. Ja, du bist Familienvater, hast eine Familie zu Hause, Frau und drei Kinder, Respekt dafür. Und du bist mit gewissen Erwartungen ja auch in die Transalp eingestiegen. Erstmal, du bist, glaube ich, als Einzelstarter gestartet. Und mit welchen Erwartungen im Vorfeld bist du reingegangen? War das für dich sportlich ambitioniert oder war es eher ein Abenteuer?
Ja, beides. Also ich glaube, das eine kannst du nicht ganz immer vom anderen trennen. Also sportlich hatte ich natürlich schon gewisse Ziele. Ich hatte mir eigentlich immer so im Kopf hatte ich, dass ich unter die Top 10 fahre. Das war so habe ich keinem gesagt, habe ich mal für mich mal so aus, da ich gedacht habe, Mensch, das willst du schaffen, in deiner Altersklasse unter die ersten 10 zu fahren, was schlussendlich auch geklappt hat. Und das war so meins. Habe ich aber auch nicht breit getreten. Das war so, wo ich gedacht habe, Mensch, wenn es klappt, ist gut. Und wenn es nicht geklappt hätte, ja, dann wäre auch keine Welt untergegangen. Ne? Also das war die Sache.
So eine Transalp fährt man in der Regel nicht aus der kalten Hose. Das heißt, es wird auch eine gewisse Vorbereitung gewesen sein. Wie sah die bei dir aus?
Also die meisten Kilometer, die ich abspule, sind eigentlich immer zur Arbeit hin und von der Arbeit zurück. Weil das kriegst du die Trainingskilometer schlussendlich nicht in die Beine mit Family und besser kriegst du das auch nicht in so eine ganzheitliche Geschichte, wo drei Kinder zu Hause sind, auch nicht untergebracht. Also ich bin nachmittags, abends zu Hause und habe mein Training dann auch schon direkt fertig. Ich muss dann nicht nochmal los, weil Papa nochmal trainieren muss. Klar, bis am Wochenende schon mal die ein oder andere größere Runde gefahren hast, da dann natürlich auch schon mal gesagt, Mensch, da brauche ich nochmal 3, 4, 5 Stunden, wo man so gesehen sich nochmal den Shape holt. Aber ich sag mal, die Grundlage, die hole ich mir eigentlich zu fast jeder Saison in den letzten Jahren durch die Pendelei zur Arbeit und dadurch habe ich dann schon so einen Block und der Rest, der wird dann am Wochenende so nachgesteuert.
Ja, da muss ich natürlich die Frage stellen, wie lang ist denn dein Arbeitsweg?
Ja, 25 Kilometer, eine Strecke und dann auf dem Rückweg hänge ich meistens noch was dran. Also, ich sag mal so dicker Daumen, gehe ich ins Wochenende mit 200 Kilometern ungefähr. Dicker Daumen, ich fahre auch nicht jeden Tag, wenn das Wetter richtig aggro ist, ja, dann hat man irgendwann mal eine Spanne und dann fährst du einfach im Auto. Und ja, deshalb, ja, aber irgendwie so dicker Daumen, 200, gehst du ins Wochenende und dann machst du da nochmal, entweder auf dem MTB oder auf dem Rennrad, irgendwie nochmal 3, 4, 5 Stunden und dann hast du auf jeden Fall schon mal so, dass du sagst, ja, da kommt was.
Ja, und dann trainierst du Inhalte dann auf den Arbeitswegen? Also wahrscheinlich auf dem, wenn, dann auf dem Rückweg, denke ich ja eher wahrscheinlich, ne? Oder fährst du einfach nach Freischnauze?
Tendenz eher das Zweite. Also es gibt ja Leute, die haben Trainer und dies und das und ich, klar, habe ich einen Pulsgurt und ich weiß auch so ungefähr, wo meine Bereiche liegen, aber weiß ich nicht. Ich denke immer, Mensch, jeder Kilometer, den du hast, den hasse und wenn der mal ein bisschen junkig ist, ja, dann ist der halt junkig, ja, so what, aber ja, hey, also ich bin kein Profi, mir muss das auch Spaß machen. Und ja, schlussendlich ist das eher so, wo ich sage, komm, fahr erst mal ein paar Kilometer und der Rest, der kommt dann von ganz alleine.
Ja, sehr cool. Umso cooler finde ich, dass deine Leistungsfähigkeit, die du da ja auch gezeigt hast, du bist da ja, wenn uns beide jetzt einfach mal vergleiche, deutlich, deutlich vor mir in meinem Ziel gewesen und hast schon das Eis gegessen und das Bier getrunken und ich kam dann erst an.
Ah ja.
Nein, super. Genau, da kommt natürlich dann auch immer die Frage auf, ja, so ein bisschen klang es ja da schon durch, aber so eine Vorbereitung klappt in der Regel nie so linear und in den Vorstellungen so optimal, wie man es sich vorgestellt hat im Vorfeld. Was hast du da so für persönliche, individuelle Hürden, die dich da möglicherweise eingebremst haben, zu bewältigen gehabt in der Vorbereitung zur Transalp? Oder war das einfach ein ganz normaler Alltag für dich und du bist so gefahren wie immer und dann einfach frisch und munter bei der Transalp gestartet?
Ja, ich hab's versucht, so anzugehen. Natürlich, du hast immer, finde ich, die Transalp im Kopf, was auch eine coole Sache ist. Also, ich sag mal so, dieser erste Gedanke, die Transalp 2024 so zu fahren, war, würde ich sagen, vor anderthalb Jahren. So, dann war das so relativ konkret, dass ich gesagt habe, Mensch, da war das erste, dass ich Vater und Mutter gesagt habe, boah, fahrt ihr wohl mit? Weil nur meine Frau mit drei Kindern da dann in so einen Camper loszuschicken und von Etappe auf Etappe, ja, da sagte die, boah, Max, wenn deine Eltern mitfahren, fände ich schon ganz gut. So, damit fing das an. Und dann geht es ja weiter, dann bist du ja beim Thema Camper buchen, Startplatz buchen und so weiter und so fort. Und trainingsmäßig war es eigentlich so, dass ich so das. Ich sag mal, diesen normalen Trainingsload gefahren bin, den ich so hab. Und dann natürlich, also im Frühjahr auch immer gesagt hat, Mensch, lass uns mal nach Willingen fahren, um sich da nochmal so ein bisschen Shape zu holen. Also sprich Willingen-Marathon. Dann bin ich in Rhens den Marathon mitgefahren, eine Woche später. Das waren so Sachen, wo ich sag, yo, da hast du dir nochmal so den Shape geholt. Wo es so ein bisschen schwieriger war, das war Ende April. Da hatte ich so ein bisschen krankheitstechnisch zu kämpfen. Das war nicht schlimm, aber da muss ich halt immer gucken. So, ey, was bringt dir jetzt was, wenn du so ein bisschen angeschlagen bist? Wie viel nimmst du raus? Wann fängst du wieder an? Das kann ja auch nach hinten losgehen, wenn du da ja zu früh anfängst. Also das war so ein paar Wochen, wo ich gedacht habe, so, aber das war dann irgendwann Mitte Mai, sag ich mal, auch passé und toi toi toi. Danach ist es eigentlich super durchgelaufen, muss man einfach mal sagen.
Ja, das hört sich gut an. So soll es sein. Also
ganz, ganz nah am Optimum dran. Zur Strecke selbst, zur diesjährigen Strecke, wie hat die dir gefallen? War das dein Ding?
Ja, 100%. Also 100% nicht, aber größtenteils. Also größtenteils war es für die Räder, die wir fahren. Also du kannst ja, sagen wir mal, in Alpen würde ich immer sagen, klar, gib mir irgendwie ein Enduro-Dinge und dann stell mich mal da oben hin, dann fahre ich dir weitaus mehr, als ich, wenn ich auf meinem Hardtail mit 100 Millimetern da unterwegs bin, ne? Das ist klar. Aber ich sag mal, war größtenteils passend. Wie gesagt, was nicht gepasst hat, ich glaube, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein.
Und das ist genau der Punkt, wo ich von dem Althergebrachten und der Neuzeit spreche. Wenn man das jetzt so differenziert aus meinem persönlichen Eindruck, die ersten beiden Etappen, das waren eher so klassische Etappen, fand ich, so wie sie vor 10 Jahren oder länger hergefahren worden sind, also viel Schotter, relativ wenig Trail und relativ wenig fahrtechnischer Anspruch. Und dann kamen die Etappen, wo es richtig in die Trails ging, so wie es jetzt seit einigen Jahren der Fall ist, wo man entsprechendes Material vorteilhaft nutzen kann, natürlich auch noch mit dem alten, mit dem Hardtail, du bist ja auch Hardtail gefahren ist und ab Etappe 3 ging es dann richtig ab und das ist der Unterschied zu früher, finde ich, da hat sich eben ganz viel getan, aber das ist eben nicht jedermanns Sache und wir haben da auch schon kontrovers drüber diskutiert, wie viel Trail-Anteil und wie hart können, sollen, dürfen die Trails sein und da gehen die Meinungen halt ganz weit auseinander. Und vielleicht erinnerst du dich speziell an die erste Trail-Etappe, das war ja nun mal die dritte, da um den einmal quasi um den Reschensee rum. Mhm. Wie bist du da zurechtgekommen?
Also oben am Plamor, das sind ja, die Kritiker würden sagen, das sind Murmelbahnen da oben, aber die sind ja so geshaped, dass du die wie ich super cool fahren kannst. Also das war mega cool. So, dann sind wir ja auf der anderen Seite hochgefahren. Spin, oberer und unterer Spin Trail waren das, genau. Da muss ich sagen, ja, der hatte schon einen Anspruch, fand ich super, aber du gehst da natürlich schon angenockt rein. Du hast da 3,5 Stunden irgendwie in der Beine, so dicker Daumen würde ich sagen. Und dann musst du halt noch, boah, dicker Daumen, 500 Höhenmeter runter auf wirklich anspruchsvollen Sachen. Fand ich aber gut, war in Ordnung. Habe ich gewisse Teile geschoben. Und aber fand ich nicht so, dass ich gedacht habe, boah, Schneider, du Arsch, ey.
Genau. Aber es kam dann ja in der Folge noch dicker und der Trail, über den ich jetzt gerne mit dir sprechen will, der wird ganz, ganz wild quer diskutiert, der Trail vom Gavia runter. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, der war halt too much. Also muss man ganz klar sagen, wenn du da halbe, dreiviertel Stunde nur das Rad runter schiebst, also man hätte da 3 Meter schieben können, dann schiebst du wieder 10 Meter, also fahren können, dann schiebst du wieder 10 Meter. Ja, und das haben ja alle gemacht, also bei mir. Und ich würde sagen, ich war irgendwie im gesamten Fahrerfeld im vorderen Drittel unterwegs, so dicker Daumen, glaube ich, so, wenn ich da alles über Overall gucke. So, und wenn da schon alle schieben, klar gibt es da vielleicht vorne die ersten 5, die das Ding fahren, das kann sein, das weiß ich nicht, aber die nächsten 2 Drittel hinter mir, die haben, denke ich, auch fast alle geschoben. Also so gesehen, der fand ich über, den kann man rauslassen, dann lass uns über Straße da runterfahren und fertig.
Ja, das ist der Punkt. Die Alternative wäre Straße und dann wären wir Straße hochgefahren und Straße runter. Mäp, das ist der Zonk dann, ne?
Meiner
Meinung nach.
Dann, ja, bin ich bei dir, aber ja, Mai, das Einzige, was du da machst, ist dir die Schuhe kaputt. Ja, also ich habe da jetzt keinen sinnlichen Nährwert drin gesehen. Wie gesagt, argumentativ kannst du auf der Schiene kommen, dass du sagst, ja Mensch, wenn du Alpen willst, dann kriegst du hier Alpen und das gehört zu den Alpen dazu. Dann kann man sagen, ist in Ordnung. Aber mein Gott, wenn das ein Marathonrennen ist, ob dann so ein Enduro-Trail da rein muss, weiß ich nicht. Aber mei, Er hat die Transalp dadurch nicht zerstört. Es war eine halbe Stunde, wo du mal geflucht hast. Und ja, dann waren wir fertig. Ja.
Genau. Es ist halt ein Punkt, der in Erinnerung bleibt.
Ja, in jedem Fall.
Mhm. Und es gibt sicherlich auch noch andere persönliche Highlights, die du erlebt hast. Und da würden wir gerne dran teilhaben, an was du da so für ein, zwei Dinge vielleicht, die dir so spontan einfallen, was dir da so in Erinnerung bleibt und auch vielleicht langfristig in Erinnerung bleiben wird.
Mhm. Also was ich in jedem Fall in Erinnerung behalten werde, ist halt diese Geschichte, dass ich mit meiner ganzen Familie da war. Ich kann mich an die erste Etappe erinnern, da waren wir in Imst, da war es super warm. Und dann kam Papa halt zum Campingplatz und direkt neben dem Campingplatz war ein Freibad. Ja, und dann kannst du dir vorstellen, du hast selbst Kinder, das ist scheißegal, ob Papa Mountainbike fahren war 5 Stunden oder nicht. Ja, dann musste Freibad an den Start. So, und dann Markt dafür. Also das war dann halt zwar kein richtiges Recovery, aber ey, was, da kann ich ja nicht sagen, jetzt nee, jetzt machen wir das nicht. Da sind wir dann halt zusammen ins Freibad. Wir waren, glaube ich, bis 7 Uhr im Freibad und dann, ja, das war so, wo ich gedacht habe, ja, das gehört eigentlich so für mich dann auch dazu, um mich vielleicht auch seelisch wohl zu fühlen. So, weiß ich nicht, ich fand's toll, obwohl es vielleicht meiner Regeneration nicht so förderlich war, aber so what, war scheißegal, war mega cool und ja, anderen Tag war ich auch wieder so gesehen recht fresh und hab gedacht, ja, mega geil. Was auch mir so drin ist, ist eine Szene in Bormio vorm Start, wo wir, da waren wir einen Campingplatz halt so ein bisschen außerhalb, vielleicht 5-6 Kilometer außerhalb von Bormio. Und da war ja 8 Uhr schon Start. Und dann habe ich draußen vorm Camper gesessen und es war morgens, also nicht halb 7 Uhr ungefähr. Ich habe da gesessen, habe Kaffee getrunken und habe in diese riesen Berge reingeguckt, Es ist massiv, das war mega, das war so mega, weil ich finde, da am Alpen Hauptkamm, da sind die Berge nochmal so, dass du denkst, wow, fett. Und das war auch so, wo ich gedacht habe, hey, wow, wie geil ist das, dass du hier eine Woche lang mit dem Fahrrad durch die Berge fahren darfst und so fit bist und dass du das kannst, dass deine Family da mitmacht, dass du hier auch so coole Leute um dich rum hast und das war so ein Wow-Erlebnis, gar nicht auf dem Fahrrad drauf, sondern ganz kurz davor, aber das war wow.
Das ist schön, dass du hier Dinge rausstellst, die mit der eigentlichen Transalp, also mit dem Renngeschehen, gar nichts zu tun haben, sondern du hast jetzt hier zwei Dinge erzählt, die auch Teil der Transalp sind, aber halt aus einer ganz anderen Richtung kommen. Und ganz genau so sehe ich das auch. Die Transalp ist nämlich so viel mehr als nur Sport auf dem Fahrrad. Ganz toll.
Ja.
Mega. Aber ich höre das auch schon so raus, die Erwartungen, die du im Vorfeld an dich, an die Transalp-Teilnahme und an das Abenteuer, an die Familie, an alles, was da so dran gehört. Wetter spielt immer eine Rolle, das ganze soziale Verhalten unter den Teilnehmern und so weiter. Es hört sich so an, als ob deine Erwartungen erfüllt seien.
Ja, hundertprozentig. Also wie gesagt, 2015, 2016, da bin ich eigentlich aus der Transalp rausgegangen mit irgendwie war das nicht meins. Und ich habe immer gedacht, eigentlich ist das deins. Eigentlich ist das genau deins. Vielleicht bin ich aber auch 15, 16 mit einer anderen Erwartung rangegangen. Und irgendwie, dann guckst du ja auch immer und im Sommer ist Transalp und dann denkst du, boah, Mensch, da willst du auch nochmal mitfahren. So. Und dann arbeitet das in mir auf jeden Fall immer. So. Und dann, ja, und dann irgendwann hat man ja gesagt, so, 24, das wird das. Auch, muss ich auch sagen, mit dem Hintergrund Dolomiten, wo ich gedacht habe, ja, okay, 24 fahren die auf jeden Fall wieder durch die Dolomiten. Ja, kam die Strecke raus, nix war halt mit Dolomiten, musste ich mich dann auch erstmal, das war auch witzig, musste ich mich erstmal wieder umgrooven, so, wo ich gedacht habe, okay, willst du jetzt hier schmollen? Nee, machst du nicht. Guck dir das mal an und dann fährst du halt vielleicht die, ja, die West-Variante, die vielleicht nicht ganz so, wo du nicht hin wolltest, aber so what, das ist so geil geworden, deshalb, ja.
Und 15, 16, wo du gefahren bist, gab es auf jeden Fall noch nicht die Möglichkeit, einzeln zu starten. Das heißt, du müsstest im Team gefahren sein.
Ja, genau, bin ich.
So, und du hast eben gesagt, ja, so ganz optimal ist es nicht gelaufen. Ich will gar nicht nach den Gründen fragen, weil es geht jetzt um die 24er. Aber du hast immer gesagt, jetzt eben auch, ich komme wieder. Mhm. Das finde ich bemerkenswert. Und deswegen jetzt auch die Frage, gibt es ein nächstes Mal bei dir und wann?
Ja, also von der Lust her, von der Sache her in jedem Fall. Klar schiele ich auf 25 und klar, 25 werden wieder Dolomiten wahrscheinlich kommen. Jetzt ist dann jetzt die Frage, okay, wann liegt denn dieses Rennen? Weil du musst wissen, meine Frau ist Lehrerin und die ist also an die Schulferien gebunden. So, und dann muss man gucken, wann liegt das Dinger? Die Schulferien in NRW sind nächstes Jahr ab dem 14. Juli. Das könnte hinhauen, das muss dann nicht hinhauen. Das kann auch sein, dass die eine Woche davor ist. Dann muss ich mir überlegen, mache ich das alleine? Ist das so, was Max wirklich will? So ohne diesen, ich nenne das mal meinen Family-Stuff um mich rum? Oder sage ich, aber die Schulferien rücken ja, wenn du das weißt, die rücken ja jetzt in den nächsten Jahren immer weiter nach hinten. Ist eine Sache, wo ich von meiner Motivation sage, ja, auf jeden Fall. Von der Logistik und von allem anderen, mal gucken.
Jawohl. Ja, der Zeitraum, ist immer diese eine Woche. Die ist mal eine Woche früher, mal eine Woche später im Juli jetzt die letzten Jahre gewesen, die Transalp. Mhm. Und das könnte passen, man weiß es nicht. Ja. Okay. Ja. Als abschließende Frage, wenn dir jemand begegnet, Männlein oder Weiblein, völlig egal, der in irgendeiner Form mitgekriegt hat, du hast Erfahrung Transalp und fragt, was würde ich tun, was würdest du ihm, ihr raten? Ich spiele mit dem Gedanken, mitzufahren, bin mir unsicher. Mhm. So, das ist die Ausgangslage.
Also ich würde sagen, immer mitmachen, weil es ist eigentlich scheißegal, ob du als Erster oder als Letzter durchs Ziel fährst. Es ist einfach ein mega geiles Erlebnis. Und weil man, das ist ja viel mehr als nur die eine Woche. Also bei mir war das halt quasi anderthalb Jahre fast jeden Tag im Kopf, weil man dran gedacht hat, weil man an sich gearbeitet hat, weil man vielleicht an gewissen logistischen Abläufen gearbeitet hat, wie auch immer. Und deshalb ist eine Transalp viel mehr als eine Woche Radfahren, sondern das ist Vorbereitung. Also ich persönlich, ich habe es gelebt und geliebt, mich darauf vorzubereiten. Und deshalb, ja, ist es eigentlich eine mega, mega, mega coole Sache.
Max, ich danke dir für deine Offenheit, für deine interessanten Einblicke, die mit dem Kern der Transalp zu tun haben, aber im Wesentlichen auch das Drumherum beschrieben haben. Und ich hoffe, wir hören uns vielleicht das ein oder andere nochmal im Podcast wieder zukünftig. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das Schöne bei Max, seinem Interview ist, finde ich, man hört ganz genau raus, auch er ist sportlich ambitioniert reingegangen, hat aber auch andere Seiten der Transalp dargestellt, nämlich die familiäre Seite. Er hatte seine ganze Familie dabei. So ist es ja mir auch gegangen letzten Endes. Meine Eltern waren dabei, Axel war zunächst dabei und auch im letzten Jahr hatten wir das ja so, unsere Eltern waren dabei mit Axel zusammen. Also ich hatte meine Familie auch ein Stück weit mit dabei. Frau und Kind waren jetzt nicht mit anwesend, aber das ist schon was ganz Besonderes, wenn man so ein Abenteuer, so ein sportliches Abenteuer wie die Transalp auch mit der Familie teilen kann und mit seinen Liebsten abends zusammensitzt und die Tage nochmal Revue kapitulieren lässt und dann auch die Erinnerung ins nächste Jahr. Wir können da jetzt ja schon drüber sprechen, denn es ist ja schon wieder ein Jahr her, wenn wir über die 2023er Transalp sprechen. wenn man sich die Erinnerung dann nochmal hervorruft. Und ich kann euch sagen, das passiert doch häufiger, als man denkt, denn die Transalp ist dann mit der Familie noch etwas besonderer, als wenn man es alleine gemacht hat. Der Max hat uns seine Erlebnisse als Nicht-Coffee and Chainrings-Mitglied gerade mitgeteilt und wir haben noch eine weitere Person, einen weiteren Fahrer kennengelernt, den Storchi. Er ist uns euch vielleicht nicht ganz unbekannt. Er war schon einmal bei uns im Podcast. Der Storchi hat eine sehr, sehr interessante Sichtweise auf die Bike Transalp, die sich gänzlich von allen anderen Meinungen abhebt. Und warum das so ist und was er möglicherweise auch für kritische Worte findet, das hören wir jetzt.
Hi Storchi, grüß dich.
Hallo, grüße euch und vielen Dank für eure Einladung.
Ja, gern geschehen. Wir sind froh, dass du als externer Nicht-Coffee and Chainrings-Mitglied bei unserem Podcast mitmachst. Und ja, du bist dieses Jahr die Transalp gefahren. Wir haben uns da auch gesehen. Wir haben uns im Vorfeld aber auch schon gesehen. Bei der Alpentrophy sind wir beide uns über den Weg gelaufen, oben auf der Schafalm. Und das zeigt ja auch, dass du eine Affinität zu Etappenrennen hast.
Ja, das ist absolut korrekt. Und ich erinnere mich auch, dass wir uns gesehen haben. Ich kannte den Namen T-Racer, aber ich wusste das nicht so wirklich übereinander zu legen. Und jetzt scheint sich das für mich endgültig aufgelöst zu haben.
Ja, mir ging es ähnlich, als du auf mich zugekommen bist. Ich konnte mit deinem Gesicht im ersten Moment auch nicht viel anfangen, aber umso besser, dass wir uns dann erkannt haben und jetzt hier zusammen das Interview führen können. Sehr schön. Ja, Thema Transalp. Wie viel bist du schon gefahren?
Das war meine erste.
Das war deine erste Transalp. Okay, cool. Wie bist du, was hat dich motiviert? Wie bist du da drauf gekommen?
Boah, also die Transalp ist ja natürlich schon ein sehr, sehr alter Mythos und ich glaube, jeder, der irgendwie mal anfängt, Mountainbike-Rennen zu fahren und sich dann vielleicht noch für Etappenrennen begeistern kann, der möchte auch irgendwann mal die Transalp fahren. Und bis jetzt war das große Handicap eigentlich immer, dass man ja immer zu zweit fahren musste und ich dachte mir auch, wenn ich sie das erste Mal fahre, dann will ich sie auch zu zweit fahren, so wie die früher halt auch aus der Historie entstanden ist. Und ja, das hat sich jetzt für dieses Jahr halt so zusammengefügt, so dass ich dann halt mit meinen Trainings- und Teamkollegen Jonas Müller das Ganze in Angriff nehmen konnte.
Ja, genau, traditionell im Team. Du hast es angesprochen, mittlerweile gibt es auch Einzelstarter, aber althergebracht war damals der Teamstart super. Man hat nicht nur mit sich selbst zu tun, sondern man hat auch immer noch einen Partner, für den man auf den man einfach auch mit dem Auge gucken muss, ne? Und man muss versuchen, sich irgendwie zu synchronisieren. Das ist dann nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Vielleicht kurz einmal der Rückblick zur Alpentrophy. Bist du da auch schon im Team gestartet oder warst du da solo? Da geht ja auch beides.
Nee, also Alpentrophy über die 4 Tage, also generell bin ich Etappenrennen bisher immer nur solo gefahren. Also ich kannte es ja schon 7 Tage zu fahren von ganz, ganz früher von der VD3 Schwarzwald. Die ging ja mal ursprünglich über 7 Tage hoch auf den Feldberg. Dann, das war auch solo ausgelegt. Also weil die Transalp ist ja immer so gewesen, weil fährt über die Alpen, man hat nicht so gute Kommunikationsmöglichkeiten und deswegen gab es da ja eigentlich schon immer dieses Zweierkonstellation, dass wenn halt mal was passiert, dass man immer einen an seiner Seite hat. Also so ist meiner Wissensstand, dass die Transalp immer als Zweierteam fungiert hatte. Bei den VD3 Schwarzwald hat man ja in Baden-Württemberg bessere Netzkommunikation und deswegen konnte man das da auch von Anfang an einzeln fahren. Und genauso später dann, lagen dann ein paar Jahre dazwischen, habe ich das dann auch bei der Alpentour-Trophy gemacht und bin eigentlich noch nie im Zweierteam unterwegs gewesen bisher. Das ist bei den ganzen Etappenrennen, die ich eigentlich schon gefahren bin.
Ja, das birgt ja dann nochmal neben der Fitness auch noch ganz andere Herausforderungen. Mit welchen Erwartungen seid ihr beide als Team bei der Transalp gestartet? Und ist dein Partner auch erst Starter gewesen oder hatte der schon Erfahrung?
Also Mein Partner war auch Erststarter, sogar in doppelter Hinsicht, also sei es jetzt für die Transalp oder sei es für ein einwöchiges Etappenrennen. Also da war er jetzt kompletter an Newbie, sage ich mal, aber trotzdem ist der Jonas ein sehr, sehr erfahrener Rennfahrer. Also der hat schon einige Marathons bestritten und das kurioserweise haben wir uns kennengelernt, bevor ich in die Region Bergstraße gezogen bin, weil wir immer irgendwie ergebnistechnisch sehr, sehr nah beieinander lagen, viele Rennen als Konkurrenten und dann als Teamfahrer quasi immer zusammen bestritten haben. Und dann haben wir auch gedacht, ey, wenn wir eh immer so nah beieinander liegen, obwohl wir gegeneinander oder auch miteinander fahren, warum fahren wir nicht mal zusammen die Transalp? Und haben dann weniger Abstimmungsprobleme und sind dann halt auch mit den Erwartungen reingegangen, dass wir dadurch uns super verstehen, harmonieren und das Ding wirklich auf einem guten Leistungsniveau dann auch absolvieren können mit weniger zwischenmenschlichen Problemen, sage ich jetzt mal.
Ja, also ihr habt, man kann ja jetzt differenzieren, man kann ja die Transalp so ein bisschen als Abenteuer fahren oder man kann sie auch mit sportlichen Ambitionen fahren. Wie seid ihr da rangegangen?
Da definitiv mit den sportlichen Ambitionen im Vordergrund. Aber ein Abenteuer war es trotzdem.
Auf jeden Fall, genau. Und ja, gut, auch wenn man schon viel, viel Erfahrung im Bereich Langstrecken und auch Etappenrennen hat, so wie du, bereitet man sich ja dennoch auf so eine Woche Transalp, gerade wenn man es vielleicht auch das erste Mal macht, ein bisschen anders vor, saisonmäßig auch, als man das vielleicht ja, zu Rennen macht, die man als Tagesrennen fährt oder so. Wie ist das bei euch gewesen? Gab es da Besonderheiten oder gab es auch Hürden, die ihr überwinden musstet?
Ja, also es ist ja so, dass wir ja aufgrund der räumlichen Nähe eh schon sehr viel miteinander trainieren. Also meistens die Wochenenden sogar komplett zusammenfahren und dann sieht man so, wie die Trainingsstatus von dem anderen ist und dann sieht man die Rennen. Ich war am Anfang der Saison relativ im Nachtreffen, musste dann erstmal quasi die Fitnesslücke zum Jonas schließen. Und das war dann schon erstmal eine Nuss, die geknackt werden musste, weil auch der Jonas natürlich dann jetzt, sagen wir mal, auch nicht Status quo bleiben möchte, sondern sich ja auch über die Saison immer weiterentwickelt. Und es war dann halt noch eine gute Punktlandung, dass wir dann doch so einigermaßen auf dem gleichen Niveau waren bei der Transalp. Was ich dann auch so ehrlicherweise so gehofft habe, dass es durch die Alpentour-Trophy bei mir nochmal so einen Leistungsschub gibt, was dann zum Glück auch eingetroffen ist. Und dann natürlich Jonas als Vater von zwei Kindern nicht krank werden, nicht irgendwie aus dem Rhythmus kommen. Da habe ich es ein bisschen einfacher ohne Kinder, aber man geht ja doch noch irgendwo arbeiten und bewegt sich immer wieder in unterschiedlichen Umfeldern. Und habe ich dann schon gemerkt, dass man dann so ein bisschen aufmerksamer ist, als man eh schon ist und noch mehr auf seinen Körper hört und dann da versucht, so wirklich das Optimum rauszuholen. Und je näher man dann natürlich dann an das Etappenrennen kommt, möchte man dann ja auch definitiv gesund bleiben, dass man dann halt auch nicht im schlimmsten Fall auch das Rennen absagen muss. Und das hat mich dann da immer mal so ein bisschen nervös gemacht. Ich hingegen bin persönlich auch noch jemand, der Migräne bekommt unter gewissen Situationen. Und da guckt man dann auch nochmal, hoffentlich komme ich sauber durch die Woche durch und versuche dann irgendwie entspannt zu bleiben und so. Das waren dann schon so ein paar Baustellen, die man dann abarbeiten musste.
Ich kann das gut nachvollziehen. Bevor wir mal so ein bisschen in die Strecke eintauchen, wie war das für dich am Start vor der ersten Etappe? War das ein ganz normaler Marathonstart für dich, wie du ihn schon wahrscheinlich unzählige Male erlebt hast, oder war da das Kribbeln doch ein bisschen anders?
Also das Kribbeln war definitiv ein anderes, weil man halt auch nicht so auf sich bleiben kann und wie schaffe ich das, dass wir, sagen wir mal, wenigstens in Sichtkontakt bleiben. Also ich habe ja zum Jonas gesagt, versuche jetzt nicht irgendwie dich komplett verrückt zu machen, sondern Wir wissen ja, dass wir eigentlich immer in der Nähe fahren, und wenn man sich immer mal umschaut oder halt so seinen Partner pflegt, da muss man halt einfach mal so auch mal den Kopf umdrehen können, und dann kann man ja immer noch Tempo rausnehmen. Also wir hatten ja, man darf ja so zu diesen Messstationen eine Minute Abstand haben, das sind ja auch ein paar Meter, und dann passt das eigentlich schon ganz gut, wenn man einfach bedacht fährt und halt wirklich so seinen Partner auch so ein bisschen einzuschätzen weiß. Und wir haben dann natürlich im Gegensatz zu den anderen Rennen trotz der ganzen Nervosität versucht, relativ klar und deutlich zu kommunizieren: Pass auf, mir geht's heute so und so, ich finde, ich fühle mich so und so, dass man da halt von vornherein schon mal weiß, okay, er ist topfit, oder es gibt irgendwie ein kleines Handicap. Das macht man jetzt natürlich beim Alltagesrennen nicht, da konzentriert sich halt jeder auf sich. Und das war dann auch schon mal ganz was anderes. Und natürlich, wir waren extrem nervös.
Ja, jetzt hast du das so ein bisschen beschrieben aufgrund des Teamfaktors mit dem Partner. Rein auf die Strecke betrachtet, die Streckendaten, die Entfernung, die Höhe, die Landschaft, die Trails, die dann da so kommen können und ja auch kamen dann. Diesbezüglich warst du aber völlig entspannt aufgrund deiner Erfahrung, oder hattest du da auch so ein bisschen Nervosität in dir, die aufgrund der Unwägbarkeiten, die da auf einen zukommen können?
Nee, also da war ich voller Vorfreude, und das waren genau die Parameter, die mir absolut in die Karten gespielt haben, und auch dem Jonas. Das war wie für uns eigentlich maßgeschneidert, was jetzt so, ich sage jetzt mal, erstmal auf dem weißen Papier stande. Also was man schwarz auf weiß lesen konnte, das Höhenprofil, die Eckdaten von den Etappen. Das war genau mega. Also da haben wir uns echt gefreut, und vor allem, dass es halt auch nicht gleich mit einer extrem langen Etappe losging, sondern wo man, sagen wir mal, eine Distanz hatte, die eigentlich optimal war. Man konnte sich einspielen. Wenn was schiefgegangen wäre, hätte man jetzt nicht so viel Zeit verloren. Und es war jetzt aber auch nicht so kurz, dass alle wie mit einer Axt durch den Walde losfahren, weil sie denken, ja, es sind ja nur 30, 40, 50 Kilometer, geht man mal gleich volles Rohr, sondern es war so ein Veranstalter schon gut getroffen.
Da hört man schon raus, dass dir die Strecke ganz, ganz gut gefallen hat insgesamt von der Transalp. Ist das richtig?
Im gesamten Jahr, es gab aber auch hier und da war so Punkte, wo ich mir echt gedacht habe, so muss das denn jetzt sein.
Kannst ruhig, stell mal raus, was du damit meinst.
Also der weniger schlimmere Punkt war die letzte Abfahrt runter zum Reschensee in Etappe 3. Die komplette Etappe war eigentlich relativ flowig, hat mega Spaß gemacht. Und dann kommt da am Ende, fährst du dann so in über diese Wiese von Asphalt, über die Wiese in den Wald rein und knallst dann in so, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Enduro-Trail. Also für gute, geübte Cross-Country-Marathon-Fahrer war das natürlich eine geniale Spielwiese. Ich war überhaupt nicht drauf eingestellt an dem Tag. Und es hat mich dann doch nochmal ordentlich durchs Konzept gebracht. Und ich war dann echt ein bisschen angepisst, um es mal so zu sagen. Also, weil das schon so ein bisschen unerwartet kam auch und überhaupt nicht in das Konzept von der Tagesetappe reingepasst hatte, um dann am Ende dann nochmal brettflach quasi nochmal entgegengesetzt des Sees zu fahren zum Ziel hin. Also das war dann nochmal so dermaßen Kontrast, wo ich mir dachte, wo kommt das denn jetzt her am dritten Tag?
Ja, du meinst, du sprichst über den oberen und unteren Spin Trail, der auch andernorts schon thematisiert worden ist. Diejenigen, die letztes Jahr schon die Transalp absolviert haben, die kannten ihn, weil da war er auch schon drin und wurde hinterher heiß diskutiert. Der ist fahrtechnisch gut machbar, aber er ist fordernd auf jeden Fall. Und zum Zeitpunkt hinten raus war es auch ein langes Ding, ganz genau. Aber es gab noch einen weiteren Trail, der für viel, viel Diskussion gesorgt hat. Das ist der Trail, der vom Gavia runterging. Ein kurzes Statement dazu.
Also das ist ja der Trail, der dann, ich glaube, Etappe 5 relativ am Anfang war.
Nach der langen Asphaltauffahrt auf dem Gavia
Genau.
ging es dann auf der anderen Seite durchs Gelände.
Mir ist es natürlich bewusst, dass Veranstalter jetzt auch nicht irgendwelche Routen und Wege aus dem Hut zaubern können. Andererseits frage ich mich dann erstmal, warum fährt man eine Stunde Asphalt drauf, um dann eine Abfahrt zu fahren, wo man dann wirklich hört, es musste eigentlich wirklich jeder irgendwie irgendwann mal schieben, der eine mehr, der andere weniger, es musste getragen werden. Ich habe zwar normale Mountainbike-Schuhe an, ich hatte dann aber trotzdem das Pech, dass meine Sohlen noch extrem rutschig waren. Ich da überhaupt nicht laufen konnte auf den großen Stein. Klar gibt es dann so Experten wie Karl Blatt, die dann sogar im Gegensatz zu dem Vollprofi sogar noch mal ein bisschen was wieder zurückholen als ehemalige Downhiller. Aber auch er musste, glaube ich, dann irgendwo immer mal absteigen. Und das zeigt dann schon, dass da meiner Meinung nach etwas zu hoch gegriffen wurde. Also ich hätte mir die Wandereinheit gerne gespart. Also ich musste das Ding wirklich ein ganzes Stück laufen. Und ich bin jetzt kein Mega-Top-Techniker, aber ich bin jetzt auch nicht so schlecht, dass ich da hätte sagen müssen, jo, ich bin jetzt ein Anfänger oder so. Also ich sag mal, ich sehe mich im gehobenen Mittelfeld, was die Fahrtechnik anbelangt. Und im Sinne eines Etappenrennens finde ich das schon gewagt, weil es ist halt auch dann sehr defektfordernd. Also man kann da mal irgendwie blöd hängen bleiben, reißt sich ein Schaltwerk ab oder man zerdeppert sich eine Felge und dann ist man aber erst in der Hälfte des Etappenrenns und es besteht dann unter Umständen die Gefahr, dass man ein komplettes Etappenrennen wegschmeißt. Also es war ein bisschen unangebracht, finde ich, um ehrlich zu sein.
Ja, das sind sehr kritische Worte, ehrliche Worte, finde ich gute. Auf der Gegenseite gibt es mit Sicherheit bei dir auch Highlights, die dir in Erinnerung bleiben, die etwas positiver in deiner Erinnerung verankert sind.
Definitiv. Also ich kann mich an den Augenblick erinnern, als wir oberhalb der Nordspitze des Reschensees waren. Da war ein schöner Bikepark und dann bist du nochmal aus dem Bikepark ausgespuckt worden, bist dann diese Schotterabfahrt runter und hast dann schon so das Wasser im Horizont schimmern sehen und dann bist du so ein bisschen parallel mit dem Reschensee gefahren. Das war ja dann, glaube ich, auch die dritte Etappe, aber halt noch relativ am Anfang. Und das war richtig flowig und hat richtig Spaß gemacht. Dann gab es auch eigentlich auch, ich sage jetzt mal, auch die gerade beschriebene restliche Etappe nach dem Gavia Trail war ja mega. Also das waren dann nochmal zwei richtig schöne Anstiege. Ging dann auf richtig flott nochmal voran. Zwischendurch halt nochmal ein paar Radwegkilometer gesammelt, so als Überbrückung. Da konnte man sich dann nochmal so ein bisschen die Wut aus dem Bauch fahren. Das war mega. Also auch hinten raus, wenn du dann diese vorletzte und letzte Etappe, wo es dann Richtung Gardasee ging, das war alles tippitoppi. Und ich muss auch echt sagen, jeder Meter war super ausgeschildert. Du kamst auch ins Ziel, du hast dann diese top organisierte Event-Area, nenne ich es mal, gehabt hier. Ich bin dann immer zu den lieben Freunden von den Schura gegangen, also auch nochmal Grüße daraus. Also man nannte mich immer den Süßen, weil ich war immer nur auf Porridge und süße Kirschen aus. Und habe mir dann halt die Füße da in das warme Salzwasser gestellt und hatte dann halt auch wieder, auch nach dem Rennen, noch eine Top-Zeit. Ja, das war alles mega. Auch, dass es mal hinterher Essen gab. Okay, das Essen hat jetzt wurde dann etwas einseitig zum Ende raus, wo es dann immer nur noch abends Nudeln gab, nachdem man dann in Italien war, aber ist auch okay. Und war eigentlich, das sind halt eigentlich nur diese zwei Punkte gewesen an der Strecke, wo ich mir echt gedacht habe, was ist denn jetzt denn los? Und ansonsten war das mega. Also auch die anderen Trails, die dann kamen, oder dieses Stückchen berghochlaufen bei der, ich weiß nicht, sechsten Etappe war das, glaube ich. Das war für mich alles vertretbar, ja, weil das gehört auch zu den Alpen mal dazu. Aber bei Berghochlaufen verletzt sich halt auch niemand oder rutscht mal aus oder so, dann ist das für mich okay. Aber wie gesagt, bei den Gavia Trail, da diese Steinabsätze oder so runter, das hätte ich gerne drauf verzichtet.
Wir haben eingangs über deine oder eure Erwartungen gesprochen. Sind die erfüllt worden am Ende im Ziel nach der 7. Etappe?
Im Gesamtbild waren wir sehr zufrieden mit dem Rennen an sich. Also sei es unsere Leistung, sei es dann, sagen wir mal, in 95% der Strecke waren wir mega happy. Es waren alle Leute freundlich. Das Alte, wo ich dann nochmal so im Nachhinein ein bisschen gehadert habe, ist, letztes Jahr zum Beispiel gab es noch eine Wertung für die Zweierteams der Herrenwertung. Die wurde dieses Jahr bei der UCI Elite mit reingenommen und haben jetzt keine extra Wertung gehabt in der Herrenwertung. Also quasi jetzt, sag mal, jetzt für die Amateurherren. Weil ich zum Beispiel selber jetzt auch oder Jonas die Masters EM fahren wollten und DM, und da darfst du halt auch keine UCI-Punkte haben. Deswegen haben wir uns für die Zweierteam-Herrenwertung angemeldet. Und obwohl ich dann nochmal mit dem Veranstalter gesprochen habe, ob man uns nicht wenigstens mal kurz aufs Podium aufrufen kann oder so, weil es wurde ja über Dada Sport alles explizit gefiltert. Denn bei der Startaufstellung waren wir ja auch nicht im UCI-Block, sondern hatten Top 3, waren dann direkt hinter dem UCI-Block und dann kam der Rest. Also das technisch wäre das kein Thema gewesen. Sei es drum, war trotzdem ein schönes Rennen. Wir hatten mega Glück mit dem Wetter. Wenn es geregnet hat, dann war es abends. Also was will man mehr? Und es waren auch immer schöne Orte. Also man konnte dann auch mal irgendwie, sagen wir mal, abends sich irgendwo einen Eisbecher holen oder irgendwas anderes und war jetzt nicht irgendwo und nirgendwo in der abgelegensten Ecke, wo man dann nur noch hätte, ja, quasi im Hotelzimmer rumliegen können.
Stellt sich natürlich die Frage, wirst du es wieder tun?
Ich würde es wieder tun, wenn vom Veranstalter wieder auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob ich solo mal fahre oder wieder im Zweierteam, aber ich würde es mir schon wünschen, dass es für alle Klassen, mit denen man sich anmelden kann, am Ende auch eine Wertung gibt. Also auch am Ende auf dem Papier. Ansonsten es ist halt schon ein happiges Startgeld, da muss man dann halt auch gucken, ob man das finanziell dann halt auch gewuppt bekommt, aber jetzt so erstmal aus der Laune heraus würde ich es wieder machen, ja.
Wenn du auf eine Person triffst, die mit dem Gedanken spielt, aber sich unsicher ist, Transalp-Teilnahme, ja, nein, ich traue es mir zu, traue ich mir nicht zu, was würdest du ihm oder ihr raten?
Also auf alle Fälle sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, solo oder zu zweit. Wenn man jetzt weniger erfahren ist, dann auf jeden Fall zu zweit und sich vielleicht einen Partner suchen, der, sagen wir mal, auf gleichem Leistungsniveau ist, aber vielleicht schon irgendwie mal ein Etappenrennen gefahren ist, um einfach so jemanden dabei zu haben, der so ein bisschen Sicherheitsgefühl gibt. Und ein Fully. Ich empfehle definitiv ein Fully. Also ist einfach weniger defektanfällig bei den Reifen und verzeiht mal hier und da auch mal einen kleinen Schnitzer oder den Abfahrten oder so. Und man sollte auch vielleicht ein oder andere Mal so trainiert haben, dass man sicherstellen kann, wirklich 7 Tage hintereinander Rennen fahren zu können. Also Rennen für sich selbst. Also sagen wir mal, des persönlichen, körperlichen Leistungslimits.
Storchi, vielen Dank für deine ehrlichen, mitunter doch auch äußerst kritischen Worte. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir hier sprechen konnten und verabschiede mich von dir. Und ich denke, wir werden uns das ein oder andere Mal noch im Podcast hören. Danke dir.
Super, ebenso. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Danke, Storchi. Als offensichtlich semi-professioneller Fahrer, der auch Sponsoren bedienen muss, hat uns der Storchi seine Sichtweise dargestellt. Ich finde, auf recht plausible Weise auch.
Und man sieht, die Transalp ist nicht nur für Leute wie uns als Breitensportler, die auch in gewisser Weise das sportliche Abenteuer suchen, eine Plattform zu performen, sondern die Elitefahrer, zu denen wir jetzt hier leider keinen Fahrer ins Interview bekommen konnten, die haben da vielleicht nochmal ganz andere Interessen bei so einer Transalp, auch was die Streckengestaltung angeht. Und der Storchi, der ja seine Sponsoren vielleicht auch befriedigen muss, der sieht natürlich dann solche Wege wie zum Beispiel den doch sehr schwierigen Trail vom Gavia-Pass auch etwas kritischer, weil sollte da eine Verletzung entstehen und die Transalp damit beendet sein, ist es nicht nur persönliches Pech, wie es für uns wäre und unangenehm, weil wir uns das ganze Jahr darauf vorbereitet haben und dann enttäuscht sind, weil wir nicht finishen können, sondern da hängen dann noch ganz andere Rattenschwänze hinten dran, die von uns noch gar nicht so Beachtung gefunden haben. Insofern eine sehr interessante Sichtweise und ja, danke dafür und wir hören uns dann bei der nächsten Etappe.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.